Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von eSum Advertising Technology.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the Screen. Unser heutiger Gast verantwortet Marken, die jeder kennt und Events, die Milliarden erreichen. 2025 war sein Jahr der Superlative. Champions League Finale, Linkin Park auf der Pepsi-Bühne und Florian Wirtz im Team. Doch hinter dem Glamour steht ein Manager, der gerade seinen Einflussbereich massiv vergrößert hat. Er führt jetzt nicht nur Deutschland, Österreich und die Schweiz, sondern auch Italien und die Nordics. Wie man so einen Giganten steuert, ohne die menschliche Komponente zu verlieren, erfahrt ihr heute. Herzlich willkommen, Torben Nielsen, General Manager DACH, Nordics und Italy bei PepsiCo.
Vielen Dank für die Einladung.
Torben, schön, dass du da bist. Wir wollen über ein ganz buntes Portfolio sprechen an Themen heute und wir haben uns natürlich in der Vorbereitung deinen 2025 auf LinkedIn angeschaut. Mal ganz ehrlich, was war denn im letzten Jahr so der Gänsehautmoment? War der größer, als Linkin Park in München auf die Bühne gekommen sind und dein Logo drunter stand oder als du die Unterschrift unter deine Expansion für Italien und die Nordics gesetzt hast?
Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, für uns als Organisation war sicherlich der Höhepunkt in München. Ja, ich glaube, ein Champions League-Finale, das ist das größte Sportereignis weltweit mit Abstand. Und PepsiCo investiert und sponsert schon seit Jahren die Champions League, sowohl Herren als auch Frauen. Und das Ereignis in Deutschland zu haben, das Ereignis in München zu haben, das war schon was ganz Besonderes. Ne? Sowohl natürlich am Tag, aber natürlich auch den Vorlauf, die Tage davor, die Wochen und Monate davor, in denen wir zusammen mit unseren Handelspartnern oder zusammen mit bekannten Persönlichkeiten wie dem Lukas Podolski oder Florian Wirtz auch viele Initiativen gestartet haben. Also es war schon etwas ganz Besonderes.
Ja. Super. Ja, bei PepsiCo denkt ja der geneigte Hörer an das Getränk Pepsi, aber vielleicht erklärst du zum Einstieg nochmal genau, was eigentlich Pepsi alles umfasst. Da steckt ja deutlich mehr dahinter, als man so aus dem Namen erschließen kann.
Ja, so ist es. Also PepsiCo ist einer der größten Konsumgüterhersteller weltweit. Wir haben einen Umsatz von über 90 Milliarden und unser Geschäft unterteilt sich im Prinzip in zwei Bereiche, Getränke und Foods. Ja, und die sind ungefähr gleich groß. Unser Getränkeportfolio beinhaltet Marken wie Pepsi, Lipton, Rockstar, Gatorade, Celsius, SodaStream, also relativ viele Marken, jetzt auch neuerdings Sting ist ein Teil unseres Portfolios, einer der größten Energy-Marken weltweit. Und dann gibt es unser Foods-Geschäft. Da haben wir im Prinzip vier, sage ich mal, sehr große Marken. Das ist Lay's, Cheetos, Doritos und alles im Snacking-Bereich. Und dann Quaker ist mehr im Foods-Bereich, im Cerealien-Geschäft. In Deutschland haben wir im Prinzip alle von diesen Marken bis auf Quaker im Foods-Bereich und im Getränkebereich haben wir ebenfalls alle Marken, bis auf Sting, sage ich mal. Und die haben wir im deutschen Markt noch nicht. Ja? Also ein sehr, sehr großer Konzern. Sehr breit aufgestellt, global, aber auch auf der Markenseite.
Ja. Und der Umsatz über 90 Milliarden, das glaube ich so ungefähr doppelt so groß wie das, was Coca-Cola macht. In Deutschland ist die Wahrnehmung, glaube ich, schon, dass Cola größer ist. Da seid ihr noch der Angreifer.
So ist es, ja. Ja. So ist es. Also wir in Deutschland ist es tatsächlich so, dass wir da eher der Herausforderer sind. Aber das gilt nicht nur im Getränkebereich, sondern das gilt auch im Foods- oder im Snacking-Bereich. Das gilt im Prinzip für beide Bereiche in Deutschland. Ja. Und in anderen Märkten sieht das dann anders aus, aber in Deutschland ist es so.
Ja. Ich glaube, vor Pepsi warst du in anderen FMCG-Unternehmen und vorher mal in einer Beratung, hast ja schon eine recht lange und super erfolgreiche Karriere gemacht. Gibt es jemanden in der Zeit, vielleicht einen Mentor, dessen Ratschlag du heute als General Manager immer noch so im Kopf hast und sagst, hey, boah, das hat mir mal die Augen geöffnet?
Ja, also da gibt es sicherlich ein paar Sachen, die ich mir in der Zeit immer angeeignet habe. Also ganz generell habe ich mir immer versucht anzueignen, von jedem einzelnen Manager, mit dem ich zusammengearbeitet habe, habe ich mir versucht, was sind so die ein, zwei Sachen, die ich lernen kann, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und ich glaube, eine Sache, die ist bei mir immer hängen geblieben, insbesondere aus der Beratungszeit, ist das immer eine Perspektive oder eine Direction zu haben. Ja, also ich bin, glaube sehr, sehr stark daran, dass man eine Perspektive haben muss, wo man sein Geschäft hinentwickeln möchte. Wenn man diese Perspektive dann hat, oder man kann es auch eine Strategie nennen oder eine Direction nennen, die dann mit einem sehr, sehr talentierten Team umzusetzen ist. Ich glaube, das sind Sachen, die mir immer sehr wichtig waren und Ich glaube auch etwas, was noch wichtiger ist in der jetzigen Zeit. Ne? Es ist viel, es ist hohe Volatilität da draußen, egal in welchen Kategorien man operiert, egal in welcher Industrie man operiert. Also Talente, einen klaren Plan zu haben, ist, glaube ich, heute wichtiger denn je.
Wie viele Menschen seid ihr denn in Deutschland? In Deutschland und dann in deiner Gesamtorganisation?
Genau, also in Deutschland sind wir knapp 500. Ja, und knapp 500 Mitarbeiter, sowohl in dem im Headquarter in Frankfurt oder halt auch im Außendienst oder in den Produktionsanlagen oder in Produktionsstätten. Und in meinem Bereich sind wir knapp 1000 Mitarbeiter, den ich verantworte.
Wow. Riesig. Und hast du schon eine klare Perspektive für 26 entwickelt?
Ja, also wir arbeiten im Prinzip in Zyklen. Also soll heißen, wir haben für unsere Märkte drei bis fünf Jahrespläne und ein Plan für das kommende Jahr oder für das Jahr 26 ist dann je nachdem, wo das im Zyklus ist. Also in Deutschland wäre das jetzt Jahr 3 unserer Strategieperiode, ja, wäre das Jahr 2026. Ja. In Italien wäre das dann Jahr 1 zum Beispiel. Ja. Okay. Aber wir arbeiten sehr, sehr stark mit drei bis fünf Jahreszyklen und Strategien, die dementsprechend aussehen.
Und die Strategie habt ihr sicherlich dann aus einer globalen Perspektive übergreifend und lokalisiert die denn die runter auf die einzelnen Märkte?
Teilweise, ja. Also teilweise. Ich glaube, einer der großen Stärken von Pepsi ist, dass wir zwar ein globaler Konzern sind und auch auf sehr viel globale Capabilities schöpfen können, aber wir doch sehr, sehr lokal verankert sind. Also soll heißen, dass unsere Strategien doch sehr, sehr stark an die Marktrealitäten angepasst sind. Mhm. Denn die Marktrealitäten sind sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist schon ein großer Unterschied, wie Konsumenten in Nordeuropa versus Südeuropa oder West- oder Osteuropa, wie die einkaufen, wie die Handelsstruktur ist, wie auch unsere eigene Position ist. Insofern versuchen wir da schon immer den Ausgangspunkt im Markt zu nehmen, natürlich mit einem Global Layer oben drüber. Also wir werden jetzt nicht auf einmal Marken aufbauen, die es nicht gibt im Portfolio. Ja, ne? Ja. Das werden wir nicht machen, aber wir passen die Sachen schon sehr, sehr stark an die lokalen Gegebenheiten an und fangen im Prinzip im Markt an.
Okay. Und was sind so die größten Unterschiede im Einkaufsverhalten zwischen Skandinavien und zwischen Italien zum Beispiel oder Deutschland?
Ja, also ich glaube, man kann generell sagen, dass Verbraucher gerade in Nordeuropa, dazu zähle ich jetzt auch mal so Benelux, da gibt es ein paar Themenfelder, die da noch prominenter sind als in anderen Regionen von Europa. Nachhaltigkeit ist nach wie vor immer sehr wichtig. Gesundheit ist sehr wichtig. Ja. Die ganzen Health Trends sind noch ausgeprägter. Ja. Sowas wie Protein gab es in Skandinavien schon seit 15 Jahren oder sowas. Ne. Das ist jetzt keine Neuheit. Und in vielen Ländern kommt das jetzt halt erst einfach nur als ein Beispiel. Also ich glaube, die sind da schon, was das angeht, so zwei, drei Schritte voraus. Und dann gibt es sicherlich andere Sachen, die in anderen Regionen relevanter sind, also dass das lokal hergestellt wird oder aus der Region kommt. Ja, Italien oder Spanien gibt es halt sehr viele Regionen mit sehr, sehr, sehr speziellen Lebensmitteln. Das ist wichtig. Und Deutschland hat natürlich all das auch und Deutschland hat, glaube ich, auch noch eine sehr starke Value-Komponente. Also der deutsche Verbraucher ist an sich gibt er erstmal etwas weniger aus für Lebensmittel als viele andere europäische Länder. Und zum anderen achten die Verbraucher, viele Verbraucher in Deutschland nach wie vor auf Value for Money, ja, dass der Preis vernünftig ist. Also diesen Trend haben wir sicherlich nach wie vor, der sicherlich hier etwas überproportional groß ist in Deutschland.
Interessant. Ja, Einkaufsverhalten der Deutschen ist, glaube ich, weitläufig bekannt. Bevor wir jetzt nochmal ein bisschen stärker auf Handel und auch nachher auf Team gehen, würde ich so ein bisschen gerne ins Thema Marketing einsteigen, weil das ist ja auch bei dir ein großer Bereich, wo du dich auch, soweit ich weiß, selber nochmal mit involvierst. Wie macht ihr das zum Beispiel im Sponsoring, Linkin Park, Champions League Finale, große Sponsoring-Themen? Wie rechnet ihr das Investment versus verkaufte Dosen oder versus Brand Metrics, weil das ja sicherlich auch ein großes Budget erfordert, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das ist so. Also zuerst muss man sagen, dass die ganzen Sponsorings, die wir machen, und wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit auch ein neues Sponsoring bekannt gegeben mit der Formel 1 und mit dem darüber hinaus mit dem McLaren-Team, dass all diese großen Sponsorings oder so jetzt wie FIFA zum Beispiel, was wir machen im Foods-Bereich, die werden aus unserem, wir haben ein globales Sponsoring-Team und die sind im Prinzip dafür verantwortlich. Ja, das heißt also, wir haben ein globales Team, die nichts anderes machen, als mit möglichen Partnern über Sponsorings zu sprechen.
Ja.
Und solche Deals im Prinzip, ja, zu verhandeln, auszuarbeiten. Das ist nicht etwas, was lokal im Markt gemacht wird. So, das ist das eine. Das zweite, was dann gemacht wird, ist im Prinzip zu sagen, wenn wir der Meinung sind, dass eines von diesen Sponsorings attraktiv ist, dass man sich anschaut, okay, wie passt das zu der Marke? Glauben wir, dass das die Markenwerte vertritt? Glauben wir, dass das die Markenbekanntheit erhöht? Glauben wir, dass das die Markenpenetration erhöht? Und wir kommen sehr, sehr stark aus einer Konsumentenlogik. Mhm. Ja, und dann im zweiten Schritt gucken wir uns natürlich auch an, glauben wir, dass mit solchen Sponsoraten, dass wir mittel- bis langfristig nicht nur die Marken stärker profilieren, sondern dann natürlich auch unseren Absatz steigern werden. Ja, aber in erster Linie kommen wir aus einer Markenlogik. Ist es relevant für eine Marke und können wir es am Ende so einsetzen, dass wir daran glauben, dass wir Verbraucher für unsere Marken begeistern können? Und ich finde, viele von den Marken, die wir haben, und auch in den Segmenten, in denen wir operieren, da ist Spaß ist ein wesentliches Element, Geschmack ist ein wesentliches Element, ja. Gemeinsam etwas zusammen unternehmen ist irgendwo ein Element. Also das heißt, viele unserer Marken passen auch irgendwo rein in Sportereignisse. Ja, also ich glaube, das ist ein guter Overlap zwischen den Kategorien und den Marken, die wir haben und auch die Sportereignisse, die es gibt. Ja.
Ja. Okay, also ist jetzt nicht hart attribuiert auf Supermarktumsätze, aber ihr nimmt das als Element der globalen Markenstrategie. Finde ich spannend. Okay, sehr gut. Du bist auch bekannt dafür, klare Entscheidungen zu treffen. Wir hatten mal vor einiger Zeit darüber gesprochen, ob man für Rockstar, glaube ich, war das, unbedingt noch Fernsehwerbung machen müsste oder ob es da auch jünger geht. Da hast du, glaube ich, dann entschieden, dass jetzt Fernsehen vielleicht tendenziell zu alt ist. Wie schwer fällt dir so eine Entscheidung bei einer Marke von der Größe und was hat das Experiment dir auch gezeigt im Hinblick auf deine eigene Entscheidung?
Ja, also ich glaube, die Entscheidung, die wir treffen, wenn es zum Medien- oder Medienmix kommt, die hängen in erster Linie davon ab, wie wir die Marke positionieren oder wo wir glauben, dass die Marke, wie sie positioniert werden sollte. Und dann im zweiten Schritt natürlich, wer glauben wir, ist die Zielgruppe. Ja. Und wenn man sich unsere Marken anschaut und ein Energy-Segment mit Rockstar ist ein Beispiel, aber wir können jetzt auch Pepsi Zero nehmen oder Lay's. Das sind Marken, die tendenziell eher von jüngeren Verbrauchern gekauft werden. Und das Zweite ist, mit der Position, die wir in Deutschland haben als ein Challenger, ist es mir sehr, sehr wichtig, dass wir im Prinzip führend sind. In der jungen Generation, ja, in der Gen Z etc., dass wir dort mit unseren Marken relevant sind, wo die jungen Verbraucher im Prinzip die Marken konsumieren. Ja. Und viele junge Verbraucher sind nun mal in der Energy-Kategorie oder in der Softdrinks-Kategorie aktiv oder in der Snacking-Kategorie. Und dementsprechend haben wir auch unseren Medienmix angepasst, ja, dass wir im Prinzip alles, was wir machen, ist entweder digital, oder es ist irgendwie verbunden mit Out-of-Home, Sponsorings etc. Das sind im Prinzip die zwei Bereiche. Alles andere haben wir nicht mehr gemacht, schon seit einiger Zeit. Und also wir glauben, dass das die richtige Strategie ist in Deutschland. Ja, in anderen Märkten mag das anders sein, aber für den deutschen Markt mit der Position, die wir haben, glauben wir, dass das die richtige Strategie ist. Wie gesagt, in anderen Märkten machen wir das anders. Aber wir sind der Meinung, dass das richtig ist.
Ja, spannend. Also auf jeden Fall ein klarer Shift Richtung digital. Und wenn du jetzt 1.000 Euro Media-Budget hättest, wie viel geht davon zu Champions League, wie viel geht davon zu Social, wie viel geht davon zu CTV? Kannst du das sagen?
Ja, also ich kann das natürlich jetzt nicht so auf die letzte Dezimale runterbrechen, aber ich kann schon sagen, dass der größte Teil ins Digitale geht. Ja, okay. Also der größte Teil geht ins Digitale. Und da in die unterschiedlichsten Bereiche. Ja. Also digital, da würde ich jetzt auch bei uns, fällt da jetzt auch sowas wie Retail Media mit rein. Ja. Also es ist nicht nur die klassischen digitalen Anbieter, sondern auch das, was der Handel mittlerweile anbietet, weil das ja auch digital ist am Ende des Tages. Ja.
Ja.
Aber ich würde vielleicht 80-20 oder sowas. Ja. Da, Pi mal Daumen.
Retail Media wäre halt meine nächste Frage gewesen. Wie blickst du darauf? Weil das Retail Media Thema war super gehypt so vor 2-3 Jahren. Jetzt ist das so ein bisschen blurry, glaube ich. Manche glauben, das ist eher so umgelabelter WKZ. Amazon ist, glaube ich, brutal stark schon in dem Feld. Wie blickt ihr drauf und was macht das mit euch in den Handelsgesprächen?
Naja, also wir haben ja zur Kenntnis genommen, das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, dass viele große Händler global, sehr stark in den USA, auch in England und Benelux, Skandinavien, Deutschland auch in diese Capabilities investiert haben, ne? Retail Media Capabilities aufgebaut haben. Und wir haben das jetzt auch in Deutschland verstärkt in den letzten 2-3 Jahren gesehen. Ich meine, wie schauen wir da drauf? Wir schauen da drauf immer im Kontext eines Gesamtkonstruktes. Das soll also heißen, wenn wir der Meinung sind, dass ein Investment in Retail Media der Marke hilft, der Markenpositionierung oder auch der Zusammenarbeit mit dem Kunden, wenn das förderlich ist, machen wir das in der Regel. Ja. Wenn wir das, so schauen wir uns das an, wenn man sich das isoliert anschaut, okay, ist es besser, 1 Euro in Retail Media oder in irgendeine andere digitale Infrastruktur zu investieren, ist es wahrscheinlich besser, in was anderes zu investieren. Ja, also wir schauen uns das, wie gesagt, eher in einem größeren Kontext an und nicht so sehr isoliert auf Payback oder Return on Investment von dem einzelnen Euro, den ich da in Media investiere.
Okay, also heißt, wenn es strategisch Sinn ergibt, dann in den Gesprächen mit dem Händler.
Genau, wenn das Sinn macht, bei einer Produkteinführung zum Beispiel, das mit Retail Media zu unterstützen, das kann durchaus Sinn machen, um da eine gewisse Trial auf eine gewisse Innovation zu bekommen, eine gewisse Bekanntheit zu steigern. Das kann schon Sinn machen.
Ja. Okay, verstanden. Und wie blickt ihr grundsätzlich auf Media- und Marketing-KPIs aus einer übergreifenden Perspektive? Wenn man jetzt mal die strategische Komponente rauslässt, was guckt ihr euch an? Guckt ihr euch eher Brand-KPIs an? Guckt ihr euch Abverkauf in Kombination mit Media-Invests an?
Ja, also das gucken wir uns natürlich an.
Glaube ich sogar. Aber so ein bisschen, also was genau guckt ihr? Was guckt ihr?
Also wir schauen uns und lass mich das mal anders formulieren. Was ich mir in erster Linie anschaue, sind Brand-KPIs. Mhm. Was mich interessiert ist, verbessert sich die Wertigkeit meiner Marke im Vergleich zum Jahr davor oder und so weiter und so fort. Also sehe ich, dass sich unsere Marken verbessern. Und da schauen wir uns natürlich alles an, von Bekanntheit zu Aided, Unaided Awareness, Considerations, also die ganzen klassischen Marketing-Metrics. Und die brechen wir dann runter in Age-Cohorts, Demographics, West, Ost, Nord, Süd, also auch in unterschiedlichste Regionen. Also das wird dann alles, nochmal runtergebrochen, sodass wir im Prinzip genau sehen können, okay, verbessert sich, wenn dann das bei uns unser Equity oder Demand-Power der Marke, ja oder nein, in den Bereichen, in denen wir uns verbessern wollen. Und das ist das, was ich mir in erster Linie anschaue. Und dann in zweiter Linie schaue ich mir dann an, okay, wie viel habe ich investiert, wie sah der Mix aus? Ja? Das ist das eine. Das zweite, was man sich parallel auch dann immer anschaut, ist, okay, wie waren unsere Produkte distribuiert, wie war unsere Verfügbarkeit im Handel, welche Programme haben wir gefahren? Also das sind dann im Prinzip mehrere Dimensionen, die wir uns da anschauen. Aber es fängt im Prinzip an immer mit der Stärke der Marke. Ja? Hat sich die Marke verbessert im Vergleich zum Jahr davor oder nicht? Und wenn nicht, und im Vergleich zum Wettbewerb natürlich auch. Ne? Das ist natürlich ebenso wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Ne?
Ja, okay. Das führt mich eigentlich zur nächsten Frage nach dem Setup eurer Marketingsteuerung. Wie steuert ihr eure Media Power? Habt ihr das operative Handwerk, Bidding, Data, Analytics schon in-house, um näher an den Daten zu sein, oder setzt ihr da auf ein klassisches Agenturmodell oder ein Hybridmodell?
Naja, also ich glaube, vorweg muss ich sagen, dass Marketing bei PepsiCo im Prinzip sind im Prinzip zwei Organisationen. Das ist einmal die Getränkeorganisation und dann ist das eine Foodstore-Organisation. Ja, das heißt also, wir operieren in den Märkten oftmals mit einem Beverage Lead und einem Snacks oder ein Foods Lead. Das heißt also, ich habe auch zwei Marketeers bei mir im Team, die einmal verantwortlich sind für das Getränkebereich und einmal verantwortlich sind für den Foods-Bereich. Und je nach Markt und je nach Bereich operieren wir in unterschiedlichen Modellen. Ja, aber oftmals ist es tatsächlich ein hybrides Modell, wo wir in-house einiges machen oder in unseren Shared Service Centers einiges machen an Analytics oder auch mit Agenturen zusammenarbeiten. Ja, das ist oftmals so.
Okay, also ihr habt ein Inhouse-Team, was bestimmte Bereiche abdeckt, und dann habt ihr für alle Länder, die du betreust, eine Agentur oder habt ihr Spezialisten pro Land?
Nein, also das ist so, dass wir natürlich in einigen Ländern mit Agenturen zusammengreifen, die auch länderübergreifend agieren, aber oftmals ist es dann auch von Markt zu Markt, ist es dann mit einer lokalen Agentur. Ja, es gibt dann Rahmenverträge mit größeren, aber wie gesagt, das ist von Markt zu Markt dann unterschiedlich. Ja.
Okay.
Und das hängt auch sehr, sehr stark davon ab, wie relevant das ist in den einzelnen Märkten. Ja, in einigen Märkten sagen wir auch, brauchen wir vielleicht nicht, oder in anderen Märkten sagen wir, das brauchen wir,
ja.
Brauchen wir sehr viel und sehr intensiv müssen wir damit arbeiten. Also es hängt auch sehr, sehr stark davon ab, wie wichtig ein Markt für uns ist, wie wir positioniert sind, etc. Ja.
Gibt es denn bei euch, oder siehst du welche, die so gute Arbeit machen bei der Florian-Wirtz-Kampagne oder bei Media, bei Kreation Event, die so einen überragenden Job gemacht haben, dass man sie namentlich nennen sollte?
Oh, also da tue ich mich schwer, mit Agenturen jetzt hier namentlich zu nennen.
Das kann ich verstehen.
Das weiß ich nicht. Da bin ich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich auch nicht nah genug dran, um das auch endgültig beurteilen zu können. Ja, also das sind dann Entscheidungen für das, die eine oder die andere, die dann bei uns im Marketingteam getroffen werden. Ja, die kommen nicht, die werden oftmals auf der Ebene im Prinzip entschieden.
Ja, okay. Sehr gut.
Aber ich kann sagen, dass wir mit der Champions League-Geschichte zufrieden waren. Ja, das, so viel kann ich sagen.
Sehr schön. Ja, war ja auch ein tolles Event und toller Erfolg am Ende.
Ja.
Wie ist denn die Beziehung zum Handel gerade? Handelskrieg liest man ja immer wieder. Wird man ausgelistet, man gibt es dann irgendwie Preisdumping, die Händler sagen, Mensch, alles zu teuer. Die FMCGs sagen, die Rohstoffe sind teurer geworden, wir müssen die Preise erhöhen. Edeka und Rewe werden immer genannt. Da ist ja auch Marketing häufig dann machtlos. Wenn der Einkäufer vom Händler sagt, ich liste euch mal aus, dann braucht ihr im Zweifel auch keine Kampagne schalten. Aber wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, also wir schauen uns das ein bisschen differenzierter an. Also ich glaube, wir kommen jetzt sehr stark aus einer Konsumentenlogik. Ja, das soll heißen, in Zeiten, wo wir vielleicht auch in schwierigen Verhandlungen mal waren, vor 2 Jahren oder so, haben wir trotzdem unsere Marketinginvestitionen weiter nach oben geschraubt und weiter erhöht. Also für uns ist das Allerwichtigste ist, dass sich unsere Marken in Deutschland verbessern und weiter etablieren. Das ist die Priorität Nummer 1. Ja. Und ja, du hast recht, es gibt viele, viele Beispiele in den letzten Jahren, wo die Gespräche zwischen Handel und Industrie schwierig waren. Sicherlich auch ein Stück weit dadurch getrieben, dass mit dem Krieg die Inflation einfach so massiv nach oben gegangen ist, dass viele, viele Hersteller, ja, wir ja auch als PepsiCo, die Preise mehrmals erhöhen mussten, ja, um einfach die Inflation oder die Kostenanstiege, die wir gesehen haben, weiterzugeben, ein Stück weit. Ja, das hat die Gespräche sicherlich nicht vereinfacht. Ich denke, jetzt ist es eher etwas moderater. Klar, wird es immer intensive Gespräche geben zwischen Industrie und Handel. Ich glaube, das wird sich in Deutschland nie ändern. Ich glaube aber, unser Ansinnen ist es, wie gesagt, eng am Verbraucher zu sein und mit unseren Handelspartnern eher über 2-3 Jahre zu sprechen und sagen, okay, wo entwickeln sich die Kategorien hin? Ich glaube, viele Kategorien, in denen wir operieren, sind noch unterentwickelt in Deutschland. Mhm. Der Foods-Bereich ist, ja, die Deutschen konsumieren 6,5 Kilo pro Jahr Chips. Der Holländer oder die Leute in Benelux sind bei 12. Ja, gut, von den Engländern und Amerikanern möchte ich jetzt nicht sprechen, aber es gibt halt viele, viele Länder, wo sage ich mal, der Konsum deutlich höher ist, wo wir glauben, dass doch ein sehr, sehr großes Wachstumspotenzial. Da glaube ich, kann PepsiCo mit der Erfahrung, die wir haben, weltweit und von vielen anderen Märkten eine wesentliche Rolle spielen und sicherlich auch einen sehr, sehr großen Beitrag zu leisten, um Kategorie Wachstum nach Deutschland zu bringen.
Ja, das war meine erste Podcast-Folge mit Pringles. Die haben dann gerade die neue Marke Cheez-It, glaube ich, gelauncht, aus USA rübergeholt. Also scheint noch Potenzial zu sein. Ich würde gerne deine Einschätzung einmal hören zu diesen Creator-Brands. Also du siehst überall Creator-branded Geschichten. Neulich musste ich im Supermarkt, glaube ich, 50 Gramm Vollmilchschokolade für 3 Euro kaufen, weil mein Sohn mich darauf so doll gechastert, dass ich nicht mehr rumkam. Schmeckte halt wie Vollmilchschokolade, aber Mr. Beast war drauf. Also 3 Euro, das war noch kurz, also zu einer Zeit, wo es noch nicht so teuer war.
Ja.
Oder war noch 3 Euro sehr viel, sehr viel Geld.
Ja.
Dann gibt es Teesorten und Energy und Pizza hier, Pizza da.
Ja.
Hat das eine Nachhaltigkeit? Bedroht das euch? Schläfst du denn schlecht?
Also schlafen tue ich eigentlich immer gut, es sei denn, meine beiden Kinder sind aktiv zu Hause. Also das treibt mich nicht um. Aber ich finde das Thema super spannend. Ist etwas, was wir uns ganz genau anschauen. Mhm. Aber nicht so sehr aus dem Gesichtspunkt, bedroht uns das oder nicht, bedroht uns das nicht, sondern eher aus dem Gesichtspunkt, was können wir lernen?
Ja.
Was können wir lernen aus dem Modell, dass viele von diesen, dass das Creator-Brands sind oder Startups oder wie auch immer man das, das sind ja irgendwo Startups, die dann über Influencer oder irgendwelche bekannte Persönlichkeiten eine Relevanz gewinnen. Was können wir lernen in der Art und Weise, wie die Marken aufbauen, und was können wir über die Konsumenten lernen? Ne? Ich glaube, das, was wir auch sehen, ist, dass die nächste Generation an Konsumenten doch ein bisschen anders tickt. Die sind etwas weniger markenloyal, sind sind etwas mehr interessiert, viele neue Sachen auszuprobieren, konsumieren natürlich auch Informationen auf eine ganz andere Art und Weise, als wir es gemacht haben. Ja, und das finden wir sehr, sehr spannend. Alles von, wie der Konsument diese Produkte annimmt und bis hin zu, wie nachhaltig ist das? Was kann man lernen von Idee bis Time to Market? Ja, also ich glaube, große Konzerne tun sich oftmals ein bisschen schwer mit Speed to Market und Time to Market. Was können wir lernen? Wie können wir noch schneller werden? Wie können wir noch agiler werden? Wie können wir auch Teile von diesen Sachen für uns nutzen? Also das sehen wir als sehr, sehr spannend und sehr relevant an. Wie nachhaltig ist das? Ich glaube, da gibt es keine eindeutige Antwort. Ich glaube, einiges davon ist nicht nachhaltig. Ich glaube, einiges davon kann potenziell nachhaltig sein. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Ich glaube, was nachhaltig sein wird, ist, dass wir im Prinzip in so einem Zyklus leben, wo jedes Jahr irgendwas kommt.
Ja.
Und dann ist es eigentlich egal, ob das Influencer X ist oder Sportler Y oder. Aber ich glaube, das glaube ich, ist nachhaltig, weil das sehen wir jetzt schon seit 4, 5 Jahren konsistent. Mal in der einen Kategorie, mal in der anderen Kategorie, aber sicherlich auch in den Kategorien, in denen wir operieren. Ne? Du hast selbst Eistee genannt, haben wir sehr viel gesehen, haben auch im Snacks-Bereich ein bisschen was gesehen. Das glaube ich schon, dass das, es würde mich überraschen, wenn das jetzt morgen auf einmal aufhört. Na, ich glaube, wir werden davon tendenziell eher mehr sehen. Vielleicht werden wir auch irgendwann noch mehr davon sehen, dass man direkt über digitale Plattformen verkauft, über TikTok oder wie auch immer, dass das einfach noch interaktiver und noch digitaler wird, als es heute der Fall ist. Ja? Dass Influencer im Prinzip Produkte ja, nicht nur im Prinzip bewerben, sondern mitverkaufen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja? Also, das muss man mal gucken, wie weit die Entwicklung geht. Aber ich glaube, da sind wir gerade am Anfang und wir schauen uns das, wie gesagt, aus den Gesichtspunkten sehr genau an.
Ja, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, letztes Jahr Dubai-Schokolade.
Ja, kann ich mich gut daran erinnern. Ja, ja. Ist ein sehr gutes Beispiel. In unseren Kategorien gab es Takis zum Beispiel.
Kannst du
auch daran erinnern, diese lila Packung da. Das ist auch,
wie man die Marge holt, das haben die verstanden.
Das ist ein super Beispiel. Ja. Die kommen rein, erzielen relativ schnell Kategorie Momentum. Okay, und dann flacht es halt irgendwie wieder ab ein bisschen. Ne? Aber es gibt, glaube ich, genügend gute Beispiele, die da reingekommen sind und das auch im Prinzip etwas nachhaltiger ein Geschäftsmodell entwickelt haben.
Ne? Ich glaube, vor einigen Jahren gab es auf dem Schulhof der Grundschule so eine kleine Epidemie an Air-Up-Flaschen und ich glaube, das war auch ein Investment von euch.
Ja, genau. Ja.
Das fand ich interessant. Ja. Wie sieht es denn damit aus aktuell?
Da bin ich jetzt nicht im Detail drin, aber soweit ich weiß, läuft das nach wie vor sehr gut. Ja, das ist tatsächlich eins von den Investments, die wir getätigt haben, aber liegt jetzt nicht in meinem Verantwortungsbereich, sodass ich da jetzt nicht im Detail drin bin.
Okay, sehr gut. Wir kommen noch mal einmal zurück zum Thema Lifestyle. Wir haben es gerade schon angesprochen mit Influencern. Ihr habt da, so wie wir das wahrgenommen haben, letztes Jahr schon so eine kleine Offensive gestartet. Eine Kooperation mit Essence, ein Pepsi Lipgloss, Juicy Bomb Edition. Schmeckt, wonach schmeckt das? Nach Pepsi.
Soll gut sein. Ja, ich weiß nicht, ich bin glaube ich nicht die richtige Zielgruppe, aber das ist ja auch irrelevant in dem Zusammenhang. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir versuchen, mit unserer Marke, gerade mit der Marke Pepsi, auch im Lifestyle sehr aktiv zu sein. Ja, wir haben Partnerschaften gemacht im Fashion-Bereich vor 2 Jahren, mit Snox zum Beispiel oder auch mit Boomer oder Kangaroos haben wir glaube ich auch gemacht. Also wir haben da relativ viele Partnerschaften gemacht. Und das Essenz-Beispiel ist ein weiteres Beispiel. Aber das passt halt unserer Meinung nach sehr, sehr gut in die Marke rein. Das sind viele junge Verbraucher, die in den Kategorien aktiv sind. Das ist irgendwie Lifestyle. Dafür steht Pepsi auch so ein bisschen anders, ein bisschen frisch, ein bisschen jung. Davon werden wir auch in der Zukunft, das werden wir in der Zukunft weiterhin so machen. Ja, das ist Teil unserer Markenstrategie.
Ja, und Eintracht Frankfurt, da seid ihr, glaube ich, auch ein bisschen intensiver dran.
Ja, also wir machen ja im Prinzip 2 Sachen. Ne? Wir machen die globalen Sport-Sponsorings. Mhm. Ne? Über die haben wir am Anfang gesprochen, ob das jetzt Champions League ist, FIFA oder die Formel 1. Und dann machen wir auch viel lokal. Und das machen wir auch. Also in Deutschland haben wir damit vor ein paar Jahren angefangen. Eintracht Frankfurt war das erste. VfB Stuttgart ist ebenfalls oder Hannover 96. Also es gibt da eine Reihe von Clubs, mit denen wir, Fußballclubs, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Gatorade macht auch im Basketball einiges. Wir sind auch im engen Austausch mit Hallen, wo Basketball, Handball etc., Eishockey gespielt wird. Also das ist auch Teil unserer Strategie, dass wir, sage ich mal, eng und noch enger im lokalen Markt verankert sind im Bereich Sport. Und letztes Jahr haben wir ja mit Florian Wirtz und Lukas Podolski auch zum ersten Mal, sage ich mal, 2 deutsche Fußballer, mit denen wir zusammen kooperieren und eine Partnerschaft haben. Das ist auch das erste Mal, dass wir das gemacht haben in Deutschland. Aber ich finde, das passt ganz gut rein zu dem Themenfeld, was ich am Anfang gesagt habe. Unsere Marken hängen sehr, sehr stark an Emotionen, an Spaß, an Spaß, Emotionen und Leidenschaft, ja, da passen unsere Marken rein. Und lokale Relevanz ist wichtig.
Und seht ihr dann direkt, wenn Florian Wirtz das postet, seht ihr direkt was? Passiert was? Oder kann man so Effekte schon auch an so Events dann ablesen, zumindest kurzfristig?
Ja, wir gucken uns das nicht an, ob wir da jetzt in dieser Woche eine Dose mehr verkauft haben oder eine Flasche mehr. Genau. Das schauen wir uns nicht an. Aber was wir uns anschauen ist, wir schauen uns an, erhöht es die Stärke unserer Marke. Und das konnten wir sehen, ja.
Ja.
Das konnten wir tatsächlich sehen, dass dann Zusammenhang ist mit den Investitionen, die wir tätigen im Bereich Sport und unserer Markenstärke.
Ja, also Sport, Return on Invest durch Coolness, lokale Relevanz.
Ja,
ist auf jeden Fall gegeben.
Und das passt halt auch, bei Pepsi passt es halt auch, weil wir, wie gesagt, wir können im Prinzip unsere globalen Assets nutzen und gleichzeitig die lokalisieren, ja, und auch lokale Sachen machen. Und glaube ich, das passt ganz gut zusammen.
Ja, und Fußball gibt es ja in Italien sicherlich auch.
Gibt es auch,
gute, ja. Habt ihr schon was gemacht?
Ja. Da sind wir uns dabei, uns das anzuschauen, ja.
Cool. Du hattest ganz am Anfang nochmal das Thema Team angesprochen. Bei dir war auch ein großes Thema, was du auch bei LinkedIn gepostet hattest, Organizational Health. Was bedeutet das für dich? Was ist das als Management-Tool? Wie blickst du da drauf?
Ja, also das eine ist im Prinzip, dass wir nennen das Organizational Health. Das ist das PepsiCo, sage ich mal, PepsiCo-Jargon für das Commitment, das Engagement unserer Organisation global messen. Ja, das ist das eine. Aber was mir immer wichtig war und sehr wichtig ist, ist im Prinzip zu sagen, okay, wie stelle ich sicher, dass wir die richtigen Talente in der Organisation haben? Und wie stelle ich sicher, dass die Talente auch miteinander vernünftig zusammenarbeiten? Ich glaube, die Lösung oder die Anforderungen, die Antworten auf die Herausforderungen, die wir haben als Konsumgüterhersteller, sind sicherlich eher komplexer geworden. Mhm. Aufgrund von all den externen Einflüssen, ob das geopolitisch ist, ob das neues Verbraucherverhalten ist, ob das die Händlerthematik ist. Also das sind einfach viele Dinge, die auf uns einprasseln als Industrie. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass das Talent, Organisation, Zusammenarbeit, dass man da wirklich ein sehr, sehr starkes Team hat. Deshalb ist das für mich sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Organisationen, ja, also entweder gewinnt man oder man verliert man, sage ich ein Stück weit. Und ich glaube, Talent und die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, ist ein sehr, sehr wichtiger Erfolgsfaktor.
Ja, ist im Agentursegment genau der einzige Erfolgsfaktor. Hast du die besten Leute da?
Ja.
Und wenn das nicht der Fall ist, dann wirst du auch nicht so gut. Und wo rekrutierst du die denn? Guckst du dann eher auch so bei Digital-Companies, Google, Spotify, Meta oder im klassischen FMCG, bei Beratung, wo du früher auch hergekommen bist?
Überall, hätte ich jetzt fast gesagt. Okay. Überall kommt, also es kommt immer auf die Position drauf an und natürlich auch auf die Zusammensetzung des Teams. Aber ich persönlich habe immer so das Mindset gehabt, wenn jemand gut ist und die richtige Motivation hat, ist es sekundär, wie viel Erfahrung er hat oder sie hat und wo die Erfahrung herkommt. Ja? Das ist das eine. Das zweite ist, ich versuche, sehr viel Wert auf Diversität zu legen. Also es ist seltenst gut, wenn alle genauso sind wie einer selber. Es ja, ist eigentlich kein guter Erfolgsfaktor. Also das heißt, wir versuchen natürlich auch eine gewisse Diversität im Team zu haben. Und klar, und in einigen Rollen ist natürlich Spezialwissen erforderlich. Ja? Also wenn ich mal an den Außerhausmarkt denke, egal wo, in welchem Land man jetzt operiert, der ist schon sehr, sehr lokal. Ja? Also da ist das schon wichtig, dass man Leute einstellt, die in dem Segment operiert haben und gearbeitet haben. Ja? Aber dann gibt es viele andere Sachen, wo Marketing ist ein gutes Beispiel, wo eigentlich frische Ideen immer willkommen sind. Ja? Und wir da schon sehr breit uns das anschauen, wo wir die Leute herholen.
Ich würde gerne ein bisschen nach vorne gucken mit dir auf 2026, wenn wir 25 abhaken. Was sind so die drei Themen, die deinen Schreibtisch in diesem Jahr dominieren werden? Ist es KI-Marketing? Ist es Better-for-You-Snacks, mehr Protein in der Pepsi oder die finale Integration deiner ganzen Ländermärkte? Was worauf guckst du?
Na, ich gucke in erster Linie auf Wachstum. Ich glaube, das ist das overarching Topic. Ja? Also wie bekommt man es hin, als Konsumgüterhersteller in Märkten zu wachsen, die relativ mature sind? Ja? Also Westeuropa ist nun mal sehr mature. Ja? Also das sind Märkte, die tendenziell nicht sich durch sehr, sehr großes Wachstum auszeichnen. Also wie bekommt man Wachstum hin in solchen Märkten? Das ist so im Prinzip die übergeordnete Frage. Und in dem Zusammenhang natürlich, wie begeistern wir Konsumenten für unsere Marken? Ja, das ist dann so die zweite Frage in dem Zusammenhang. Also das ist im Prinzip das, was ich mir am meisten anschaue. Ja, wie schaffe ich es, Produkte an den Markt zu bringen, Pläne zu entwickeln mit unseren Partnern, mit unseren Handelspartnern, mit unseren Kunden, die dafür sorgen, dass mehr Verbraucher im Prinzip sich an Freude an unseren Produkten haben. Ne? Das ist, sag ich mal, die Challenge für 2026.
Kommt denn das Wachstum dann eher aus Pepsi, eher aus den Drinks, aus dem Food oder aus so SodaStream?
Ja, also das ist ein bisschen gemischt, würde ich sagen. Ja, also wenn man sich so jetzt ein bisschen die letzten 2-3 Jahre anguckt, haben wir schon überproportionales Wachstum gehabt im Foods-Bereich. Ja, und im Getränkebereich sind es einige Sachen, so wie Pepsi Zero, die sehr stark wachsen. Lipton wächst auch sehr, sehr gut, ja. Full Sugar tut sich etwas schwieriger in Deutschland. Der Verbraucher, der geht tatsächlich jetzt mehr und mehr auf No Sugar. Das ist auch dieser unterliegende Gesundheitstrend, der sicherlich da eine Rolle spielt. Aber ich glaube, wir gucken uns im Prinzip bei jeder Marke an. Jede Marke hat Wachstumsopportunitäten.
Ja. So,
jede Marke hat Wachstumsopportunitäten. Und da schauen wir uns an, okay, in welchen Bereichen, in welchen Segmenten wir am schnellsten wachsen können. Und ich sage immer, jede Marke muss wachsen und jede Marke muss auch schneller wachsen als der Markt. Ja, das ist unsere Ambition.
Finde ich eine gute Ambition. Das ist ein Wachstumsmindset auf jeden Fall. Was sind denn aus Marketing deiner Sicht so die großen Trends für 2026? Was ist der Game Changer bei euch? Hast du da was im Kopf? Also KI ist, glaube ich, ungültig jetzt als Antwort.
Ja, klar.
Sorry.
Ja, ich glaube, die Trends sind ein Stück weit schon da. Das ist jetzt nicht so dieses also digital, KI etc. Die Frage ist mehr, wie schnell und wie genau gestaltet sich das? Ich glaube, das ist mehr die entscheidende Frage. Ja. Ja, und dass wir in 12 Monaten oder 24 Monaten weiterhin über digitale Infrastruktur, über KI etc. sprechen wir, das wissen wir beide. Das wird so sein. Also die Frage ist einfach nur, wie schnell geht das und in welchem Ausmaß wird man das ein oder andere nutzen können. Ich glaube, das ist das eine. Das zweite ist, und dann bin ich wieder sehr, sehr stark bei meiner Anfangsdiskussion zu sagen, okay, wie entwickeln sich junge Verbraucher? Die Frage ist, kommt irgendwann so ein Trend, der zurückgeht zum analogen Stück weit? Ja, also in Skandinavien sehen wir zum Beispiel, dass die ja mit der digitalen Infrastruktur 10, 15, 20 Jahre vor Deutschland sind, aber die jetzt wieder zurückgehen. Das soll also heißen, Schulen, das wird wieder analog, iPads etc. soll man bitte zu Hause lassen. Also weil man einfach gesehen hat, dass vieles davon scheinbar nicht förderlich ist. Also gucken, ob das ein Stück weit eine alternative Bewegung geht. Aber wie gesagt, ich glaube, das Einzige, was bleibt, ist, das wird alles noch schneller gehen. Man muss sich einfach noch näher an den Trends sein, noch agiler, noch schneller sich anpassen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie ein Thema ganz dominant sein wird von dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Das wird die Zeit zeigen. Ja.
Siehst du, wenn du dich so unter deinen Peers umguckst, Organisationen oder CEOs, die diese ganze Transformation aktuell auch super gut im Griff haben?
Also ich glaube, es gibt viele, die in dieser Transformation oder fast jeder steckt irgendwo in dieser Transformation drin. Ja. In einigen Bereichen ist es sicherlich noch notwendiger oder man ist noch mehr davon beeinträchtigt. Ja. Wenn man sich die Medienbranche anschaut, klar, die sind sicherlich ein Stück weit mehr davon betroffen als jetzt vielleicht ein Industriekonzern oder so. Ja, also ich glaube, jeder steckt irgendwo in der Transformation drin. Gibt es jetzt gute oder schlechte Beispiele? Also ich glaube, da gibt es viele Unternehmen, die einen guten Job machen. Ich möchte jetzt aber keinen da jetzt irgendwie hervorheben. Ne? Also ich weiß, dass wir als PepsiCo massiv reininvestieren. Massiv in den Bereich Artificial Intelligence, in allen Bereichen. Ob das Marketing, Sales ist, Produktion, in jedem einzelnen Bereich. Und wir da auch sehr, sehr große Capability Centers haben, weltweit in den unterschiedlichsten Märkten, die sich mit nichts anderem beschäftigen als damit, um im Prinzip jetzt Capabilities aufzubauen. Und so dass wir da auch irgendwo sprachfähig sind und auch, ja, nicht nur sprachfähig, sondern auch wirklich anwenden in allen Bereichen der Wertschöpfungskette.
Hilft dir das selber im täglichen Doing?
Na, was hilft mir das selber? Noch nicht. Ja, aber ich weiß, das wird kommen. Ja, ich weiß, es wird kommen. Also wir benutzen im Täglichen auch schon künstliche Intelligenz. Ne? Also ob das jetzt Minutes sind von unserer Leadership-Offsites etc. Das kann man ja mittlerweile alles aufzeichnen und dann kriegt man eine Summary da rausgespuckt, sag ich mal. Und die auch gar nicht schlecht ist. Haben auch die ersten Marktanalysen einfach mal mit künstlicher Intelligenz gemacht. Das ist überraschend gut. Aber ich glaube, es dauert halt noch ein bisschen, bis das ganz da ist, wo wir das komplett integrieren können. Aber ja, wir nutzen das natürlich auch für Kampagnen oder als Thoughtstarter, sage ich das mal. Ja, das nutzen wir schon.
Ja, gute Perspektive nach vorne raus für dieses Jahr. Wir sind schon am Ende des Podcasts leider angekommen. Und zum Abschluss fragen wir unsere Gäste immer nach den drei Streaming-Tipps, die man im CTV schauen sollte. Ich weiß, du bist auch ein großer Fan von Podcasts. Ja. Deswegen darfst du im Zweifel auch ausweichen.
Ja, das ist gut. Also Streaming. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich die letzten 2-3 Jahre doch sehr viel mit meinen kleinen Kids verbracht habe. Deshalb war die Streaming-Zeit da sehr begrenzt. Aber eine Sache, die ich mir angeschaut habe, ist ein Jahr her vielleicht oder so, was ich sehr spannend fand, das war eine Serie, die nannte sich The Last Dance, kennst du vielleicht? Mhm. Das ist die Geschichte von den Chicago Bulls.
Ja.
Und das fand ich war super interessant. Also das fand ich richtig spannend. Ich glaube, das sind zehn Episoden gewesen.
Ja, Michael Jordan.
Genau. Das ist im Prinzip die ganze Story von dem ganzen Bulls-Team, wie die im Prinzip zu ihren Erfolgen gekommen sind. Und das hat mich schon sehr fasziniert.
Auch eine coole Lektion über Leadership,
absolut.
Als Dennis Rodman abends oder morgens um 6 Uhr aus der Disco in den Flieger gekommen ist, dann direkt zum Spiel.
Genau.
Ja, und alle rationalen Leute gesagt hätten, okay, du bleibst auf jeden Fall auf der Bank, aber er hat dann die beste Leistung geliefert.
Genau.
Und dann siehst du, du musst die Menschen schon so ein bisschen auch so behandeln, wie sie es brauchen, um sich selber zu entfalten.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist das eine. Das andere, was mich fasziniert hat, ist dieser Wille zu gewinnen.
Ja. Ja.
Und das, okay, du schaffst es einmal. Und viele, wenn sie einmal oben sind, okay, dann haben sie es erreicht und sagen, ich habe mein Lebensziel erreicht ein Stück weit. Ne? Aber das Team hat es zweimal gemacht, dann dreimal, dann viermal. Also diese und so weiter, ich glaube bis sechs Titel insgesamt, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und das finde ich schon beeindruckend, diese Konsistenz und diesen unbedingten Willen, Jahr für Jahr, sage ich mal, das Beste abzurufen, sich weiter zu verbessern, immer hungrig zu sein, ne, auf Erfolg. Ja. Das fand ich... Ist beeindruckend, ne? Und das ist natürlich auch etwas, was man wunderbar auf Leadership oder Wirtschaftsunternehmen übertragen kann. Ja? Also nach einem guten Jahr, wie how to stay hungry, sage ich mal.
Ja. Ja?
Also wir müssen als Organisatoren auch jedes Jahr, sage ich mal, uns verbessern, jedes Jahr die Ambition zu haben, ein besseres Jahr abzuliefern. Und das fand ich schon sehr faszinierend. Deshalb fand ich das ganz interessant. Zum einen fand ich das hat mich das beeindruckt. Ja? Und zum anderen konnte man, glaube ich, das ein oder andere lernen. Ja?
Sehr gut. Dann mach noch einen Podcast.
Ja, ein Podcast, oha, was?
Oder zwei.
Ja, ich muss sagen, bei den Podcasts, da höre ich relativ viele, muss ich sagen. Mhm. Einen, den ich mir anhöre, ist High Performance, nennt sich das. Weiß nicht, ob du den kennst, aber da geht es im Prinzip darum, das sind zwei Engländer und die interviewen regelmäßig Leute aus dem Sport, ist viel Sport, aber auch aus der Wirtschaft oder aus dem Showbusiness, ich würde sagen, viel Sport und im Prinzip sprechen mit denen über High Performance. Also wie haben die das geschafft, an die Spitze zu kommen in der jeweiligen Profession, in dem Sport und wie haben sie es geschafft, wie haben sie es geschafft, dort oben zu bleiben? Was waren die Herausforderungen? Was sind das so für Tipps und Tricks, mit denen die operieren? Also das höre ich mal an, das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, weil es immer einen sehr guten Blickwinkel gibt auf, wie andere Leute auf zum einen auf Erfolg blicken, aber wie andere Leute auch mit Herausforderungen umgehen, mit Niederlagen umgehen wie man nach Niederlagen wie man aufsteht, wie man wächst und wie man dann im Prinzip den nächsten Berg erklimmt. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Und dann höre ich mir ganz viele Podcasts zum Thema Politik an. Ja? Das interessiert mich. Ja? Da gibt es ja etliche in Deutschland. Das ist Lanzes oder Ronsheimer oder Die Welt hat auch einen guten Podcast. Ja? Höre ich mir auch gerne an den Robert Alexander, glaube ich, heißt der Gute. Ja? Also da gibt es viele Podcasts, die ich mir anhöre. Das interessiert mich. Das ist aber mit mir eine Personal Passion.
Sehr gut. Cool. Torben, herzlichen Dank für deine Zeit. Super, dass
gerne.
Du heute unser Gast warst. Und dann gutes, erfolgreiches 26, auch für die Champions League natürlich. Alles Gute, bis bald.
Vielen Dank.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.